Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist in den letzten Jahren zu einer der prägendsten Stimmen Deutschlands rund um die Themen Geld, Aktien und Anlagen geworden. Er ist leitender Wirtschaftsredakteur bei der Welt, Buch- und Podcast-Autor und seit neuestem einer der Top-Finfluencer Deutschlands. Viele kennen ihn von seinen Wirtschaftskommentaren, vom Podcast Alles auf Aktien, von seinen Debatten mit Dietmar Deffner im Podcast Deffner und Chapitz oder von seinen klaren Meinungen zu Staatsschulden und Inflation. Heute geht es nicht nur darum, wie man sein Geld anlegt, sondern wie wir quasi zum CFO unseres Lebens werden können und warum wir alle ein Grundverständnis von Geldanlagen, Risiken und den Wechselwirkungen von Märkten brauchen, um unser Leben auch finanziell klug zu führen. Herzlich willkommen bei Werde CEO deines Lebens, Holger Chapitz. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vor allem die freundliche Begrüßung hier. Also so viel Lob und so viel Positives gleich zu Beginn, dass es, mein Sohn würde sagen, Ego-Boost. Ja, das ist der Ego-Boost hier gleich zum Start.
Das bist du.
Oh, danke, das ist total freundlich. Ist so.
Genau, wir haben gründlichst recherchiert und das ist dabei rausgekommen. Genau. Schön, dass du da bist. Wenn wir jetzt alle CFO unseres Lebens werden, warum ist es denn wichtig, dass wir so eine Grundkompetenz in Geld- und Finanzangelegenheiten haben?
Naja, finanzielle Freiheit ist ja unabhängig sein von Staat, von anderen Menschen, von Partnern oder von irgendwas. Und nur wenn ich finanzielle Freiheit habe, kann ich das sein. Sonst bin ich auf irgendjemanden immer angewiesen, ob es im Alter ist, im Alltag ist oder wie auch immer. Und damit ich diese finanzielle Freiheit habe, brauche ich eine gewisse finanzielle Bildung. Und deswegen ist es jetzt kein Selbstzweck, das zu haben oder klingt schön oder ist ein Lifestyle, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit. Und deswegen muss jeder eine gewisse Grundbildung haben. Und deswegen ist es auch so misslich, dass das in Deutschland eben nicht ist. Jetzt sagen viele im negativen Sinne, naja, der Staat hat es halt gern, wenn die Mitbürger von ihm abhängig sind. Dann kann er ein bisschen paternalistisch sie versuchen, zu hin und her zu bewegen und ihnen zu sagen, mach mal so oder mach mal so. Aber das kann ja nicht Sinn und Zweck eines freien Landes sein oder eine Idee des selbstbestimmten Lebens. Und deswegen finde ich, ist Finanzbildung für mich eine der Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben mit finanzieller Freiheit.
Jetzt werden wir keinen BWL 101-Kurs hier machen können in der kurzen Zeit, aber so von den Eckpunkten her, was sollte man wissen, wenn es um Finanzen geht?
Man muss gar nicht so viel wissen. Man sollte nur wissen, dass wenn man sein Geld vermehren will, langfristig die beste Anlageklasse einfach Aktien sind. So, das soll man als erstes wissen. Also wenn ich mir überlege, alle Anlageklassen, Anleihen, also Zinspapiere, Aktien, da ist man an Unternehmen mit beteiligt, Immobilien oder eben Bargeld. Das sind so die Hauptanlagen. Man kann auch Kryptowährung nehmen, okay. Und wenn man langfristig schaut, da gibt es ja großartige Studien, sind einfach Aktien langfristig die beste Geldanlage. Das sollte man wissen, so. Das eine. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, jetzt könnte ich einsteigen, wie werden Aktien bewertet oder sonst was. Aber das muss man gar nicht. Man muss sagen, okay, Aktien sind die beste Geld. Das zweite ist, man sollte sein Risiko über ganz verschiedene Aktien streuen. Das ist das zweite, was man wissen sollte. Und wenn man das am besten machen will, packt man das in Fonds. Man kann dann aktiv gemanagte Fonds nehmen. Da ist ein Fondsmanager, der versucht, die besten Aktien rauszufinden. Ist in der Regel nicht so erfolgreich und relativ teuer. Deswegen ist das nicht so vielversprechend. Und man kann in Indexfonds sein Geld packen. Der Fonds bildet einfach einen breiten Index ab. Und dann nimmt man einfach einen weltweiten Index und dann packt man da Geld drauf. Und das ist eigentlich alles, was man schon wissen muss. Und wenn man jetzt sich fragt, was sind so die weltweit anlegenden Indizes, nimmt man MSCI World oder MSCI All Country World. Das sind so zwei große Index. Oder FTSE All World, FTSE All World. Und da gibt es dann Indexfonds drauf. Fertig ist es. Und mehr muss man eigentlich nicht wissen. Und ich muss keine Bücher lesen, ich muss keine Seminare machen oder sonst was. Sondern ich muss einfach sagen, okay, das sind die Anlagevehikel für die Anlageklasse Aktien. Und wenn ich mein Geld da in der besten Anlageklasse anlegen will, dann mache ich das am besten in diesen Vehikeln. Dann gucke ich mir an, wie viel Geld habe ich übrig zum Anlegen. Und wenn ich feststelle, ich habe zu wenig übrig, dann muss ich überlegen, was kann ich machen? Muss ich mehr sparen oder muss ich versuchen, mehr Geld einzunehmen, indem ich irgendwie höheren Lohn kriege, den Job wechsle oder was auch immer. Und dann legt man das an und fertig ist es. Und dann sagt man, okay, wie wächst das langfristig? Das ist, wenn man es nominal anschaut, also wenn man die Inflation nicht beachtet, ungefähr 8-10%. Wenn man die Inflation mit reinberechnet, und das muss man ja, dann ist es ungefähr 6% und fertig ist. Alles andere kann ich mir dann selbst ausrechnen, wie viel brauche ich im Alter oder was auch immer. Und das ist das Gerüst, was man wissen muss. Jetzt haben wir schon hier einen Grundkurs gehabt und jetzt surren vielleicht einigen Menschen die Begriffe ETF oder sonst wie, aber das ist, mehr muss man eigentlich nicht wissen.
Vielleicht muss man doch ein bisschen mehr wissen oder zumindest noch ein Level tiefer gehen, denn die meisten Menschen, zumindest in Deutschland, haben ihr Geld immer noch auf Sparkonten liegen und nicht in der Asset-Klasse, die du gerade eben beschrieben hast. Lass uns einmal hingucken, warum das vielleicht so sein könnte und warum vielleicht Geld auf dem Sparkonto nicht die Idealform ist.
Wir sind ja hier bei der Deutschen Telekom und wir haben ja dieses Jahr 30 Jahre T-Aktienbörsengang. Und das war ja eine der großen Maschinen dafür, dass die Aktienkultur in Deutschland vorankam. Manfred Krug hat ja damals Werbung gemacht und es war auch meine erste Aktie, muss ich dazu sagen. So bin ich froh, hier zu sein. Und es war auch ein sehr erfolgreicher Börsengang. Aber was das Problem dieses Börsengangs war, dass die Menschen eben nicht diversifiziert haben, sondern ihr ganzes Geld dann in diese eine Aktie gesteckt haben. Das funktionierte am Anfang auch sehr gut. Und dann haben die Leute gesagt, oh, das ist ja toll. Und haben eigentlich gelernt, oh, ich muss weder streuen, ich habe eine Aktie, das läuft, dann gab es noch ein bisschen neuer Markt. Oh, alles, was ich heute kaufe, ist morgen mehr wert. Einfach das Falsche gelernt am Anfang und dann ging alles hoch. Und dann dachte ich, boah, das geht aber schnell. Ich weiß nicht, diese Bildschlagzeile, Lehrer fragt sich, warum soll ich noch arbeiten? Ja, boah, haben sich viele gefragt damals. Ein paar Monate oder Jahre später haben sie dann festgestellt, dass sie noch arbeiten müssen, weil das alles wieder zusammengefallen ist. Und dann haben alle gesagt dann so, wie jetzt? Runter? Aktien sind Teufelszeug. Und so war diese Generation, die damals an die Börse gekommen ist, so ein bisschen von dieser Anlageidee, die sie gar nicht richtig kennengelernt hatten, weil sie eben mit Einzelaktien große Erfolge am Anfang hatten und dann eben das Ganze abgestürzt ist, haben sie es halt falsch angegangen. Und ich glaube, das ist jetzt anders als früher, wenn jetzt die neue Generation ankommt. Jetzt fragst du natürlich, warum haben viele das noch auf ihrem Sparkonto? Weil viele danach halt gesagt haben, Aktien sind Teufelszeug. Dann gibt es immer diese Idee, wollen sie ihre Altersvorsorge an der Börse verspekulieren? Börse hat immer noch diesen Ruf, das ist ein Casino, das ist Spekulation und so weiter. Und das ist alles eben auch durch diesen Start bei vielen Menschen passiert. Und da braucht es halt eine Generation, bis da wieder ein neuer Zugang ist. Aber ich glaube, was jetzt passiert, dass eben die junge Generation richtig gelernt hat, wie man an die Börse kommt. Weil damals, 1996 oder 2000, gab es noch keine Indexfonds, wo man ganz einfach auf die ganze Welt mit einem Produkt investieren konnte. Und deswegen war es auch damals viel schwieriger, gut anzulegen. Und das ist halt heute viel einfacher. A, hole ich mein Handy raus, kann mir in 3 Minuten einen günstigen Broker suchen. Und wenn ich dann zu dem Broker gehe und dann sage, ich will mein Geld anlegen, dann wird mir auch sofort so ein Indexfonds vorgeschlagen. Also da muss ich noch nicht mal lange suchen, klicke einfach drauf. Dann sagt er, willst du einen Sparplan? Ja, will ich. Welche Summe? Ja, mache ich das. Wann soll es ausgeführt werden? Monatsanfang, Monatsmitte, Monatsende? Ja, und fertig ist es. Das ist also auch viel einfacher heute. Und ich glaube, deswegen hat die Generation, die dann so ums Jahr 2020 nach Corona eingestiegen ist, die können das. Und die überzeugen, glaube ich, auch ihre Eltern wieder, dass die wieder zurückkommen. Deswegen glaube ich, dass wir in Deutschland gerade was erleben, dass wir diese Aktienkultur von den Erfahrungen dieser jungen Menschen wieder hinbekommen. Auch wieder die Menschen, die vielleicht falsch eingestiegen sind und die am Anfang eben diese Regeln, die ich gesagt habe, Aktien sind die beste Anlagekultur, das haben sie noch verstanden, aber man muss sein Geld breit streuen. Das war eben vergessen worden bei diesem einen Börsengang. Das wird jetzt gelernt und ich glaube, es funktioniert. Und dann haben wir ja das Altersvorsorge Produkt noch, Konto, was jetzt kommt, was die Riester-Rente ablöst, wo der Staat nochmal was dazu gibt. Das wird auch nochmal einen Boost auslösen. Deswegen würde ich mir vorstellen, dass da was in Deutschland jetzt passiert und dass die Leute dann irgendwie, wenn sie sehen, Mann, da macht ja jemand 8%, ich habe das auf meinem Girokonto, krieg 0 oder ich habe es vielleicht noch auf einem Tagesgeldkonto und krieg, weiß ich nicht, 1, wenn es gut läuft, 2 oder wenn es sehr gut läuft, 2,5. Dann merken die Leute, das ist es nicht. Und dann werden sie auch da irgendwie mitmachen. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass sich da was ändern wird. Ich hoffe das mal. Du lachst, ja, das ist.
Es ist eine Hoffnung, das ist schon richtig. Und ich glaube, es ist dieses Sicherheitsgefühl, das einfach so da ist. Ja. Und ich glaube, Rendite gibt es halt nicht mit absoluter Sicherheit. Oder wenn ich absolute Sicherheit haben will, dann kostet das halt was.
Ich glaube, ja, wir sind so behütet aufgewachsen. Das ist ja das Schöne, wenn ich mein eigenes Leben mir angucke. Ihr habt ja auch, wenn ihr Menschen hier einladet, erzählen die auch immer über ihr eigenes Leben und fragen sich, warum bin ich geworden zu dem, der ich so geworden bin? Und ich bin in der DDR aufgewachsen, in Leipzig. Und da habe ich schon gelernt, Improvisation, das war nicht nur einfach Lifestyle, sondern das war einfach Notwendigkeit. Ich musste mich halt mit dem abfinden, was da ist, und musste das halt machen. Ich konnte im Osten damals kein Abitur machen. Irgendwann gab es diesen Moment, die Mauer fiel, 89 sind wir hier nach Bonn, da wohnt mein Onkel, meine Tante. Und dann saßen wir da, meine Tante sagte so zu mir, irgendwann abends, sie saß noch am Klavier, ich kam nach Hause und ich sagte so, Olga, weißt du, sollte das jetzt schon alles gewesen sein, was du gemacht hast? Im Osten konnte ich kein Abitur machen, hatte dann Lehre gemacht und war dann schon mit meiner Lehre fertig. Hätte eigentlich mein Leben lang normal arbeiten können. Und sie sagte so, soll das wirklich alles sein? Willst du nicht noch was anderes machen? Und dann habe ich mir gesagt, oh, vielleicht können wir doch Abitur nachmachen. Und dann hat sie mir angeboten, dass ich nach Bonn kommen konnte, habe ein Abitur hier nachgemacht und habe festgestellt, dass ein Leben sich auch ändern kann und dass ich auch ein Risiko eingehen kann. Habe dann meinen Job einfach gekündigt, bin zurück nach Leipzig, habe gesagt, so, oh, ich will das nicht machen, und habe dann einfach Abitur gemacht. Dann habe ich in Berlin angefangen zu studieren und habe so ein Leben mit lauter Brüchen gehabt, aber immer wieder geguckt und denke immer so, am Ende ist es immer wieder gut gegangen. Und diese Improvisation, und auch wenn ich jetzt Journalismus mache, ist es ja auch, sind wir ja seit 2001 eigentlich immer unter Druck irgendwie, dass man sich anpassen muss, verändern muss. Und da ich im Osten mit Schwächen oder mit solchen Sachen aufgewachsen bin und festgestellt habe, dass nicht alles immer perfekt ist, habe ich halt dieses Mindset ausgeprägt. Und ich sehe das bei meiner Frau, die im Westen groß geworden ist, da ist es halt noch nicht so. Da ist man zu behütet aufgewachsen. Und ich glaube, dieses Behütetsein hat Menschen so ein bisschen aus dem Risiko rausgetrieben oder eben gar nicht in so ein Risiko rein. Und das hatte ich halt nie so. Ich dachte immer, am Ende ist es immer irgendwie gut gegangen. Es war ein Zufall, es war Glück. Als ich bei der Welt angefangen habe, 1998, habe ich mich einfach beworben, weil mein Vater wollte mir mein Studium nicht mehr bezahlen, weil ich irgendwie schon ein Bummelstudent war. Und dann dachte ich so, ach, was kannst du machen? Und dann habe ich gesagt, schreiben kannst du. Und dann habe ich mich da einfach beworben. Und der Chef von der Weltwirtschaftsredaktion war gerade im Urlaub. Und sein Stellvertreter war da und der hat diese Bewerbung gemacht. Der Chef hatte immer die Bewerbung nur gestapelt auf einem Stapel. Und nur weil eben der Stellvertreter da war und das in die Hand bekommen, bin ich da halt hingekommen. Und so lauter so Zufälle gibt es im Leben. Und wenn ich jetzt gucke und mir auch mich frage, kann mein Job morgen weg sein oder kann das disruptiert werden, so, sehe ich ja immer, ich muss irgendwie ein Risiko eingehen und es geht aber immer wieder gut. Und das zusammen bringt mir auch immer wieder so ein Mindset, dass ich sage, hey, wenn ich nur risikolos gelebt hätte, hätte ich wahrscheinlich aus meiner normalen Lehre, Facharbeiter für Datenverarbeitung, hieß es im Osten, EDV-Kaufmann würde es im Westen nennen, hätte ich wahrscheinlich ganz normal da leben können, hätte jetzt mein kleines, lustiges Leben in Leipzig, auch nette Stadt, und wäre wahrscheinlich auch nett gewesen, aber irgendwie wollte ich immer ein bisschen mehr und habe den Zufall immer mitspielen lassen, und das hat mich dazu gebracht, eben auch an der Börse. Ich habe auch nie einen Pain, wenn ich irgendwie was verliere, dann sage ich, verliere ich, dann gibt es halt nächstes Mal wieder Plus. Ich ärgere mich natürlich, wenn ich was gemacht habe, wo ich hätte klüger sein können und das vermeiden hätte können. Dann ärgere ich mich dran und sage so, aber es ist ja auch so eine Business Judgment Rule, wo man sagt, habe ich, wenn ich jetzt ein Investment tätige, alles mir angeguckt und hätte ich es wissen können oder wissen müssen? Nee, wusste ich nicht. Ich habe nach bestem Wissen das gemacht. Das ist ja auch so bei meinem Partner wählt. Egal, was man im Leben macht, hat man immer zu dem Zeitpunkt, wann man gerade entschieden hat, hat man alles angeguckt. Wenn man das gemacht hat, kann man im Nachhinein immer sagen, hey, no regret, brauche ich nichts. Und das, finde ich, ist eine wichtige Sache auch, wenn man an der Börse anlegt, wenn man durchs Leben geht und wenn man mit Risiken umgeht. Und das habe ich halt aus meiner persönlichen Karriere so festgestellt, dass Brüche, dass man Menschen vertrauen kann, die immer eine Frage stellen, die einem das ganze Leben verändern können, dass man das auch macht und solche Sachen. Das sind so Sachen, die haben mich geprägt und die haben mir auch eine Risikofreude gegeben, die es auch in einer gewissen Art und Weise an der Börse braucht. Aber jeder, der so behütet aufgewachsen ist, der muss jetzt auch wissen, KI kommt und das Leben ist nicht mehr so behütet. Das wird es nicht mehr geben. Freunde, wacht auf, das gibt es nicht mehr. Und wenn ich weiß, dass es das nicht mehr gibt, dann muss ich mich auch ändern. Und das Erste, was ich ändern kann, ist, sage, ich investiere eben in Aktien in die ganze Welt, weil an der Welt passiert was, da macht jemand einen Gewinn mit dieser KI und da kann ich dran partizipieren. Und das ist so eine Art Absicherung. Und deswegen ist es das einfach nur Logische, das ist wie eine Art Versicherung. In Deutschland gibt es ja so einen Versicherungsglauben. Börse ist eigentlich die beste Versicherung gegen all die Unbilden, die es derzeit gibt, weil irgendwo in der Welt macht jemand einen Gewinn. Und wenn ich in der Welt investiert bin, mache ich den auch mit. Jetzt nicht in voller Schönheit und ich werde nicht Milliardär da, aber ich werde auf jeden Fall partizipieren. Und deswegen, finde ich, muss sich da was ändern. Und es wird sich ändern. Entweder lernen es die Leute, indem sie durchgeschüttelt werden, the hard way, oder sie passen sich von alleine an und kriegen es hin.
Jetzt gibt es Menschen, die sind eventuell zu sicherheitsbedürftig und deshalb zurückhaltend, was das Thema Aktien oder grundsätzlich das Thema Investieren angeht. Andere sagen, ich habe gar nicht das Geld. Also insbesondere vielleicht auch jetzt. Ne, junge Familien, die sich frisch ein Haus gekauft haben, wo 80% des Einkommens vielleicht reinläuft und der Rest geht für laufende Kosten drauf. Vielleicht gibt es aber auch Spätstarter, die einfach bislang nicht den Zugang gefunden haben. Wie beginnt jemand? Du hast vorhin schon mal grundsätzlich angerissen, du hast über verschiedenste Fonds gesprochen und hast gesagt, mal in diesen Index oder in jenen investieren. Aber wenn ich jetzt den Podcast höre und nächste Woche Montag sage, ich möchte mich hier wirklich mal was verändern, gehe zu meiner Bank oder zu meiner Direktbank und möchte wirklich mal konkret anfangen. Wie fange ich an und gibt es da Unterschiedlichkeiten in den Anfangsstrategien, die du anraten würdest zu berücksichtigen, wenn es zum Beispiel um jemanden geht, der gerade mal Anfang 20 ist oder wenn es um jemanden geht, der gerade frisch mit einer Familie angetreten ist oder vielleicht auch um den Immobilienkäufer?
Also wichtig ist, anfangen. So, das ist das Wichtigste, was man sagen muss. Und nicht bis ins Kleinste vorher sich Informationen holen und nochmal das machen und nochmal Coaching und sonst wie so anfangen. Und das Schöne ist ja heute, und das ist ja das Wunderbare, setz erstmal eine kleine Summe ein. Fang an mit kleinen Geschichten. Also man kann ja heute einen Sparplan einfach mit 25 Euro, mit 10 Euro, mit einem Euro im Monat anfangen. So, und wenn ich das erstmal sehe, ich investiere das und ich gucke mir an, wie fühlt sich das an. Und dann komme ich da rein und stelle fest, so, dann gucke ich mir an, nach welchen Kriterien funktioniert denn das? Warum geht denn da was hoch? Warum geht denn da was runter? Und ich werde auf einmal in diese Welt, komme ich so ein bisschen rein und stelle fest, gar kein Teufelszeug. Und ich sehe eine Krise vielleicht und sehe aber, da verliert mein breitstreuender Index, einzelne Aktien verlieren vielleicht 30%, 40, 50, aber mein breitstreuender Index verliert nur 5. Dann denke ich, okay, kann verlieren, aber eben nicht Haus und Hof verloren. So. Ich würde halt immer anfangen mit kleinen Summen und für Leute, die noch ängstlicher sind, da muss die Summe halt noch kleiner sein.
Verstehe ich, aber was ich mich tatsächlich frage, wenn wir bei den 25 Euro im Monat bleiben, so, dann spare ich die da Monat, über ein Jahr und bin dann am Ende des Jahres bei 300 Euro. So, mit ein bisschen Zugewinn sind es dann vielleicht 318 oder sowas. Also ich verstehe schon, dass du sagst, taste dich langsam heran, um deine Ängste zu reduzieren. So ist es. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass Eintreiber für Motivation ist ja auch Excitement. Dass ich total begeistert bin, wie sich Dinge entwickeln. Ich meine, kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, wenn ich da jetzt mit 25 Euro anfange, nach einem Jahr da drauf zu gucken und zu sagen, okay, alles klar, das ist echt der heilige Gral, Holger hat recht gehabt, damit geht's jetzt weiter. Das frage ich mich halt. Oder brauchst du nicht eigentlich sowas, dass du sagst, naja, grundlegend könnte es schon Sinn machen, dass du schaust, dass du mal 5%, das ist ja auch so eine klassische Daumenregel, 5% deines Nettoeinkommens nicht für die Zukunftsvorsorge, in welcher Form auch immer, zurücklegen möchtest. Ich will dich damit fragen, ne? Sind es eher die 5% vom Netto und für wen lohnt sich das vielleicht eher? Und dann sagst du einfach nur bei den komplett Risikoaversen, ich fange mit dem Euro oder mit den 25 Euro an.
Du willst erst mal reinkommen. Du wirst natürlich mit den 25, wirst du natürlich keine, obwohl, wenn du jetzt 40 Jahre 25 Euro anlegst, dann wirst du auch über den Zinseszinseffekt sehr reich werden.
Wie reich wird man dann? Weißt du das zufällig? Oder kannst du das abspeichern?
Ich habe mal eben 25 Euro pro Monat eingegeben bei 40 Jahren mit 8,6% Zins. Also was der MSCI World so typischerweise die letzten Jahre gemacht hat, sind wir bei 100.000 Euro circa. Aber der Gag kommt ja, wenn man dann nach 50 Jahre hochgeht.
Dann wird es richtig. Dann
weil, also 40 Jahre, merkt euch, ca. 100.000 Euro, 50 Jahre 220.000 Euro.
Mit 25 im Monat?
Mit 25 im Monat.
Guck mal. Wahnsinn. Das ist jetzt wirklich, und diese 8,6 ist eine konservative Schätzung, die ist ganz okay. Es gibt manchmal auch Phasen, da läuft es ein bisschen besser, aber ungefähr ist das der Durchschnittswert. Ich weiß nicht, welche Seite du nutzt, zinsen-berechnen.de, ist die Seite schlechthin dafür. Da kann sich jeder jede Sache eingeben, kann gucken, was investiere ich, welchen Zins nehme ich und was kommt am Ende raus? Und das ist eine wunderbare Sache. Und jeder kann sie ein bisschen rumspielen und sehen. Und das ist natürlich recht, 25 sind zu wenig. Aber wenn du reinkommen willst, musst du ja erstmal starten. Und starten ist für die Leute, glaube ich, das Schwierigste. Erstmal anfangen. Ja, ich fange nächste Woche an. Das sind immer die Kolleginnen oder Kollegen, die sagen, nee, wir machen es in der Redaktion ja auch und sagen so, komm, mach doch mal. Und wenn erstmal der Start geschafft wurde, dann bleibst du ja nicht bei den 25. Das Schöne ist ja bei diesen Sparplänen, musst du nur dein Handy rausholen und sagst, von 25 will ich auch mal 50 haben oder eben mehr. Wenn du erstmal dabei bist, wenn du dein Depot eröffnet hast, und das geht ja heutzutage wirklich, wer so einen elektronischen Ausweis hat, so einen E-Ausweis, habe ich mir letztens mal besorgt, da musst du ja noch nicht mal mehr diese Authentifizierung mit irgendwie Videotelefonie machen oder irgendwas. Da musst du einfach nur deine E-Ausweis-App dran halten, ein Konto eröffnen bei einem der, also bei der eigenen Hausbank ist es halt immer wahnsinnig teuer. Und dann werden die immer sagen, oh, mach doch mal einen aktiven Fonds oder die wollen immer noch Produkte verkaufen. Deswegen, ich würde einfach anfangen mit Neobroker, wen auch immer, Trade Republic, Scalable, Finanzen Net Zero oder Smart Broker oder was auch immer. Das sind so die Anbieter, die haben kostenlose Sparpläne im Programm. So, da lade ich mir einfach die App runter, muss mich einmal identifizieren, Know Your Customer heißt der Prozess und dann kann ich, wenn ich die Ausweis-App habe, einen Ausweis nehmen. Wenn ich dies nicht habe, muss ich halt einmal so Video-Ident machen, muss ich einmal meinen Ausweis reinhalten, muss ihn kippen, muss mein Geburtsdatum auswendig können und dann ist man in 5 Minuten oder in 6 Minuten fertig und dann hat man dieses Depot und dann kann man auch sofort anfangen, kann sofort sagen, hier mit Echtzeitüberweisung kann man auch sofort sein Konto befüllen und dann geht das los. Das ist so einfach und dann muss ich nicht vorher noch irgendwie lange studieren und so weiter. Jetzt sagst du, Excitement muss es sein. Geldanlage ist leider, wenn ich Stück für Stück reich werden will, ist jetzt nicht so. Mein Sohn fängt auch immer an und sagt, wo kann ich anfangen, wo ich morgen mein Geld verdoppelt habe? Klar ist das spannender, aber wenn du Glück hast, funktioniert es. Das ist dann eher spekulieren und nicht investieren. Wenn du investierst, würde ich immer mit so einem Basisinvestment anfangen und dann hast du erstmal deine Sparpläne in diese breitstreuenden Indexfonds, also MSCI World oder MSCI All Country World oder FTSE All World. Da gibt es halt ETFs drauf und da fängst du an, hast dein Fundament und wenn du dann in die Materie reinkommst und irgendwann feststellst, boah, das nimmt mir richtig mit, dann kann man ja immer irgendwann nochmal anfangen, Einzelaktien zu machen und auch mal ein bisschen spekulativer zu sein. Aber wer sich da nicht unter Kontrolle hat, dem würde ich auch sagen, mach lieber 2 Depots, weil viele haben immer mehr Ideen als Geld. Dann lösen sie ihre Basisinvestments auf, um mal zu sagen, ja, morgen mache ich das wieder rückgängig. Aber das macht man nie wieder rückgängig. Deswegen, also wer sich da nicht unter Kontrolle hat, macht dann 2 Konten auf, 1 zum Zocken, da wird dann auch nur das Geld draufgepackt, was man wirklich im Zweifelsfalle nicht als Altersvorsorge will, sondern eben so ein bisschen als Spielgeld und einfach das eine mit dem Basisinvestment. Und das Schöne ist, ab 2027 gibt es ja auch das Altersvorsorgekonto staatlich gefördert und wer dann 150 Euro im Monat einzahlt, der kriegt vom Staat 45 obendrauf. Ey, besser geht's doch gar nicht, Freunde, das ist wirklich viel besser als Riester, wo man irgendwie Zulagenantrag hier, da und dann musste man so viel vom Brutto auf und dann musste man da investieren und musste da hohe Kosten und so weiter. Das wird jetzt alles viel einfacher und viel schöner und spätestens dann wird jeder verstehen, die Schönheit des Kapitalmarkts, hoffe ich mal. Viele Leute sagen immer, da muss was gefördert werden, damit ich anfange. Spätestens dann sollten es die Leute kapieren, aber ich würde schon vorher anfangen.
Und das kann man auch für Kinder machen, ne? Dieses Altersvorsorgedepot. Oder ab welchem Alter
war es? Nee, das ist, du musst, für Kinder gibt es ja diese, wie heißt es, Frühstartrente. Ja. Da kriegt man 10 Euro sogar geschenkt vom Staat im Monat. Und dann kann man noch was dazu packen. Das ist aber ein ähnliches Prinzip. Das Schöne ist, in diesen geförderten Dingern hat man halt ein geschütztes Depot und in dem kann man einfach sein Geld anlegen. Dann wird nicht irgendwie während des Sparens noch irgendein Abzug, eine Vorsteuerpauschale oder irgendwie, dass man Abgeltungssteuer zahlen muss. Oder man kann da einfach ganz entspannt sein Geld anlegen, bis es dann irgendwann zur Auszahlung ansteht. Dann muss man ein paar Sachen sich überlegen, aber kann man erstmal mit starten. Und die Frage auch, wenn ich kein Geld habe, irgendwie einen Fünfer wirst du haben. Und wenn du dann feststellst, ey, das funktioniert doch großartig, dann wirst du selbst entweder versuchen, dir irgendwie mehr Einnahmen zu verschaffen, wirst vielleicht in der einen oder anderen Sache vielleicht mehr sparen, um ein bisschen mehr zu haben und dann investiert man. Wichtig ist nur, das sollte man auch am Anfang wissen, also wenn ich weiß, ich will in 3 Jahren ein Haus bauen oder irgendwie ein Auto kaufen und nehme das Geld und investiere das, das darf man auf keinen Fall nehmen, weil dann kann man in das Problem kommen, jetzt brauche ich das Geld und dann ist die Börse vielleicht nicht so, wie ich es gerade haben will. Und deswegen nimmt man am Anfang auch nur das Geld, was man wirklich für lange Zeit entbehren kann.
Mindful Moment. Den allerersten Schritt in die Welt der Börse wagen. Wie ist es bei dir? Bist du schon versierte Investorin mit solidem Portfolio oder schreckst du beim Gedanken an ETFs, Aktien und Depots innerlich noch zusammen? Wenn dir das Thema Börse noch nicht so ganz geheuer ist, dann ist das der perfekte Moment, dir Holgers erste Schritte zu Herzen zu nehmen. Denn oft geht es beim Thema Geld und Investieren gar nicht so sehr um Zahlen, sondern um Gefühl, um Sicherheit, Unsicherheit und vielleicht eben auch Vermeidung. Nimm dir mal einen kurzen Moment für dich. Wie fühlt sich das Thema Geld und Börse für dich gerade an? Eher ruhig, unsicher oder überfordernd? Falls du noch nicht investierst, was hält dich aktuell wirklich zurück? Welche monatliche Summe würde sich so klein anfühlen, dass du ohne Druck starten könntest? 10, 50, vielleicht 100 Euro? Du könntest sogar mit nur einem einzigen Euro starten, sagt Holger. Was bräuchtest du konkret, um den ersten Schritt dir ein bisschen leichter zu machen? Weißt du, vielleicht geht es gar nicht darum, direkt alles richtig zu machen, sondern darum, den ersten kleinen Schritt heute zu wählen und dir selbst zu beweisen, ich kann anfangen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, wie Olivers Zinsrechnung sehr, sehr eindrucksvoll gerade gezeigt hat.
Was ich schon spannend finde, auch mit diesem 25-Euro-Beispiel, ist dieser Aspekt, dass wenn du dir einmal pro Woche den Kaffee für 5 Euro verkneifst und dann quasi bei den 20 bis 25 Euro im Monat bist und dir überlegst, dass dieser eine Kaffee in der einen Woche tatsächlich in 20 Jahren 100.000 Euro mehr sind, also das ist schon ein Grund dafür, sich irgendwie da im jeweiligen Moment so ein bisschen zu zügeln. Das ist das eine.
Aber da würde ich einschränken, wenn das dein Lebensgefühl ist. Du kannst an ganz anderen Sachen viel mehr sparen. Du hast natürlich recht, das ist die Rechnung oder nicht rauchen. Ich habe es letztens mal mit Eiskugeln ausgerechnet. In Berlin gibt es so einen Eisladen, der hat 3,20 Euro. Dann habe ich gesagt, hey, wenn du das sparst, dann kannst du bis auf 600.000 Euro hochkommen und so weiter. Die Rechnungen sind immer schön. Wenn das aber dein Lebensgefühl ist und du dann nicht mehr das Gefühl hast zu leben. Also man muss so sparen, dass man immer noch leben kann. Und es gibt andere Sparmöglichkeiten. Mhm. Aber der Kaffee ist ein gutes Beispiel. Aber wenn daran deine Zufriedenheit lebt, das sollte es nicht sein. Weil wenn du immer denkst, oh, schon wieder, und du leidest darunter, dann ist das...
Das geht wahrscheinlich auch langfristig nicht gut, ne?
Nee, das ist kein schönes Gefühl. Ja. Also wenn du damit leben kannst, sagst du, ja komm, mach ich mir einen Kaffee zu Hause, muss ich nicht auf den Weg machen. Aber wenn das dein Ritual ist und zu deiner Zufriedenheit ist, oder wenn du mit deiner Frau zusammen einen Kaffee trinken gehst und es ist euer Moment, wo ihr euch unterhaltet und du sagst der Frau so, nee, das müssen wir jetzt sparen, wir können uns ja zu Hause unterhalten. Du kriegst die gleiche Unterhaltung nicht hin. Das ist Mist. Also, dann such dir einen anderen Spar. Also, dieses Beispiel ist immer gut, ja, aber Warren Buffett hat es ja mal seiner Frau gesagt, hey, komm, wenn du den Friseur sparst, rechne das mal hoch aufs Leben, was du dann irgendwie in 100 Jahren das gespart hättest. Ja, die Frau hat dann irgendwann woanders gelebt. Dann sitzt der arme Warren zu Hause, muss alleine Eis essen gehen. Man muss da wirklich aufpassen. Mhm. Stimmt auf eine Art, aber eben schwierig auf eine andere.
Mhm. Also, im Grunde genommen erstmal vielleicht Schritt 0, Schulden vermeiden. Schritt 1 wäre dann sozusagen das Geld, das ich für mich zum Wohlfühlen jetzt brauche oder in 3 Jahren fürs Auto brauche, dafür bereitstellen und dann das, was dafür nicht notwendig ist, das dann entsprechend in besagte Fonds packen.
Aber Schulden vermeiden, also wer sich eine Immobilie kauft, das will ich sagen, keine Angst vor Schulden, sage ich nur.
Ja, ja.
Auch wenn du eine Immobilie kauft und man siehst auf deinem Kontoauszug minus 400.000, denkst du so, guckst am Anfang so ein bisschen Schlucks. Also wenn du was investierst in dich selbst,
ich hatte jetzt an den Dispo gedacht, also für Konsumdispo.
Auf keinen Fall ein Konsumdispo für Aktienkäufe.
Das meinte ich.
Gottes Willen, das ist natürlich, weil der Dispo kostet dich teilweise 14-15%, wenn du gut bist, vielleicht 9. Das holst du mit Aktien nicht zwingend raus. Also insofern, das ist ein schlechtes Geschäft, da hast du völlig recht. Ja, ja.
Genau.
Aber sonst kann es schon sein im Leben, dass ich Schulden habe für Immobilien und trotzdem spare für die Altersvorsorge. Und da ist ja die Idee auch, also wir haben uns häufiger gefragt, meine Frau und ich, wenn du vorzeitig was zurückzahlst, lohnt sich das? Guckst du einfach deinen Zins dir an, da hatten wir irgendwie 2% Zins. Und denkst du so, nee, dann wird nicht Sondertilgung gemacht, dann wird die Kohle von der Sondertilgung lieber im normalen Sparplan gelassen. Auch das lässt sich ja überlegen. Andere Leute würden auch sagen, lieber schnell aus den Schulden raus und jede Sondertilgung nutzen. Aber auch das kann man irgendwie, wenn man im Leben einfach das Gefühl hat, ich nehme Risiken und ich kann das managen. Und wenn ich verheiratet bin, bin ich ja mit dem auch in einer Gemeinschaft drin. Und der kann mich im Zweifel, wenn ich meinen Job verliere, muss der nicht seinen Job verlieren und so weiter. Wenn man dieses Zutrauen oder dieses Gefühl hat, dann kann man auch das so machen. Also weiß ich nicht, so versuchen wir das zu Hause auch zu lösen. Und meine Frau ist da auch anders. Und deswegen weiß ich immer, sie hat auch immer so einen Sicherheitspuffer, den sie unbedingt haben muss, weil sie nicht so 3 Nettogehälter irgendwie müssen in Cash da liegen. Und dann denke ich mir, das hat die Frau schon. Mein Geld muss arbeiten. So, das ist eine persönliche Risikofrage, die sich jeder selbst beantworten muss. Aber ich weiß, im Zweifelsfall kann meine Frau mich da retten, falls es mal irgendwie ein Liquiditätsproblem gibt. Ich muss dann nicht zwingend immer meine Aktien verkaufen.
Kannst du nochmal das tragende Argument hinter der Wahl des Fonds, du hast jetzt zwei, dreimal quasi so eine Art Weltindex genannt, eine MSCI World zum Beispiel, beschreiben, warum du sagst, voraussichtlich ist es noch risikominimierender, potenziell auch ertragreicher, wenn ich direkt in einen Fonds investiere, der quasi das Bruttoinlandsprodukt der Welt abbildet, als denn einen Index, der beispielsweise ausschließlich auf amerikanische Tech-Konzerne ausgerichtet ist.
Das muss man jetzt ein bisschen mal aufdrösen, weil das Problem ist, wenn man sich diesen MSCI World anschaut, der bildet einfach rein stoisch das ab, was nach Marktkapitalisierung, also nach Börsenwert, wird einfach die größten 1500 Unternehmen genommen. So, das bildet er ab. Problem dabei ist, dass gerade die größten Unternehmen aus Amerika kommen und die alle eine sehr hohe Marktkapitalisierung haben. Und deswegen habe ich im MSCI World immer ungefähr 72% oder 70% amerikanische Aktien drin. Und wenn ich jetzt aber die Welt mir angucke nach Bruttoinlandsprodukt, hätte Amerika nur 25%. Also ich bin da auf jeden Fall höher gewichtet drin. Das ist ein Risiko, das ist ein Klumpenrisiko. Aber ich sage immer, ich habe ja keine Ahnung, ob Amerika so viel geiler ist als der Rest der Welt, wenn man sich das über lange Zeiten anguckt. Es gibt ja dieses Jahrbuch von der UBS mit der London School of Economics zusammen. Seit 1900 haben die die Kurse ausgewählt. Und da ist Amerika systematisch immer ein bisschen besser als der Rest der Welt, weil Amerika, die haben ein anderes Mindset, die wollen immer die Geschichte vom Tellerwäscher, die gehen Risiken ein, die gründen Unternehmen und so weiter. Wird das weiter so sein? Ich weiß nicht, vielleicht ist da so ein Trump, der ruiniert die Rechtsform da oder die Rechtssicherheit oder was auch immer. Das kann auch mal nicht mehr so sein. Aber ich denke mir, ich weiß es nicht. Und deswegen würde ich immer sagen, okay, ich habe jetzt 72% oder 70% Amerika da drin und wenn Amerika absteigt, mein MSCI World wird dann auch nicht mehr so gut laufen über die Zeit, wo es sich umbildet, aber es bildet sich automatisch neu, weil dann ja andere Unternehmen aus anderen Regionen nach oben kommen. So wäre das meine Art und Weise. Andere Leute würden sagen, nee, ich muss jetzt nochmal mir die Welt nochmal ganz anders zusammenbauen, ich muss mir angucken, Bruttoinlandsprodukt Amerika nur ein Viertel, aber wer es einfach haben will, der nimmt wirklich so einen Weltindex und hat dann eben zwar den Klumpen, aber in den letzten Jahren hat der Klumpen ganz gut funktioniert. Und wenn es irgendwann sich ändert, und es gab ja mal eine Änderung, 90er Jahre, da war Japan ganz hochgewichtet. Und dann erinnern wir uns noch, da war der Kaiserpalast, also das Stück Immobilie war mehr wert als ganz Kalifornien und völlige Blase. Und dann irgendwann ist die Blase geplatzt und es hat sehr, 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 sehr lange gedauert, bis Japan wieder da war. Und da war Japan, hatte auch ein Riesengewicht an diesem Weltindex. Und dann hat natürlich der Weltindex, während das umgebaut hat, hat er natürlich ein bisschen underperformed. Das waren 2 oder 3 Jahre. Wusste ich, wann die Blase da platzt? Ich weiß es nicht. Und deswegen würde ich immer agnostisch sagen, ich nehme diesen Weltindex. Ich würde jetzt vielleicht nicht den MSCI Welt, weil da nur die Industrienationen drin sind, sondern MSCI All Country World. Da sind auch Schwellenländer mit drin. Und dann hat man die Welt wirklich abgebildet. Nach Marktkapitalisierung, also nach den größten Unternehmen. Aber weiß ich, ob in Zukunft große Unternehmen das Maß der Dinge sind, weil KI ganz viel Geld haben muss, um ein Rechenzentrum zu haben. Ich weiß es nicht. Und weil ich es nicht weiß, sage ich einfach agnostisch da reinkippen und fertig. Also als Basisinvestment. Und wenn ich dann überlege, ich will noch Einzelthemen haben, kann ich das ja noch dazu machen. Aber erstmal als Basisinvestment würde ich immer diese Dinge nehmen und würde da gar nicht groß anfangen, sagen, oh, noch ein bisschen Europa gewichten, oh, noch ein bisschen hier. Ist zu kompliziert. Wenn man sich damit auskennt und dann Lust drauf hat, bitte. Aber wenn man einsteigt, nimmt man einfach das und lebt mit diesen Klumpenrisiken oder mit diesen Sachen, die ein gewisses Risiko darstellen. Aber da ich nicht weiß, ob das Risiko jetzt sich materialisiert oder nicht, mache ich es halt einfach.
Jetzt nochmal Psychologie. Es gibt ja einige Menschen, die dann sagen, und früher habe ich genauso getickt, ja, jetzt sind aber die Aktienmärkte so gut gelaufen oder die Notierungen so, ich warte noch, bis die wieder zurückkommen. Dann warte ich vielleicht wieder, weil, keine Ahnung, gerade eben ist es für mich ein schlechtes Gefühl. Was sagst du diesen Menschen?
Ja, das Problem ist ja, dass wir dank dieser ganzen Medienwelt immer Krise haben, mittlerweile. Und jetzt kann man sagen, haben wir mehr Krisen als früher? Vielleicht. Oder kriegen wir mehr Krisen präsentiert? Angst ist ein wahnsinniger Motivator. Und deswegen wird er, oh, da ist ein Flugzeugabsturz. Oh, da ist das. Oh, da passiert jenes und so weiter. Und deswegen ist das in dieser Medienwelt, wo man überall Bescheid wird, sofort immer Eilmeldung kriegt und so weiter, hat man ja gefühlt immer Krise. Und deswegen würde man nie einsteigen. Das kann ich den Leuten sagen, die sagen, ist es Krise. Würde ich den Leuten sagen, guckt euch einfach den Chart an. Seit 1900 gab es zwei Weltkriege, es gab eine Hyperinflation, es gab eine Deflation, es gab eine Weltwirtschaftskrise. Guckt euch einfach den Chart an oder seht ihr einfach, trotz dieser ganzen Krisen haben Aktien am Ende diese Prozentzahlen zugelegt, die ich am Anfang gesagt habe, und haben zugelegt, und jedes Minus oder jeder Dip, den es gab, wurde irgendwann wieder ausgewetzt. Und das Schöne ist ja, in letzter Zeit, weil Menschen gar nicht mehr so großes Minus und so langes Minus ertragen können, versucht die Politik oder die Geldpolitik immer noch so zu machen, dass die Börsen nicht über 5 Jahre so ein richtig fetter Bärenmarkt wie 2000 bis 2003, das kann ja gar keiner mehr ertragen. Deswegen wird dann sofort die Notenbank kommen und würde irgendwie versuchen, dieses Minus vielleicht auf 1 bis 1,5 Jahre Bärenmarkt zu machen. Und das weiß ich eben auch nicht, was da passiert. Und deswegen würde ich immer sagen, Freunde, macht euch einen festen Plan und investiert. Und dann wird die Psyche ausgeschaltet. Und wer es nicht ertragen kann, der guckt dann halt in der Krise nicht drauf.
Gilt es noch, was Costolani früher gesagt hat, Aktien kaufen und dann weglegen für die nächsten 30 Jahre?
Nein, Einzelaktien auf keinen Fall. Nein, die Strategie kannst du dir nur erlauben, wenn du breit gestreut investierst. Noch nicht mal, wenn du dir einen Branchen-ETF zulegst, da bist du auch schon mit einer Wette dabei. Also insofern würde ich immer sagen, wer einfach ein Basisinvestment breit gestreut, 1.500 oder 3.000, wenn er den FTSE All World hat, der kann man wirklich kaufen und liegen lassen, und der Index erneuert sich ja automatisch. Und wenn dann eine Wirecard pleite geht in dem Index, die ist vielleicht zu 0,1% drin oder 0,2%, dann ist sie halt pleite oder wird die halt raussortiert und dann kommt das nächste Unternehmen rein und fertig. Das erneuert sich ja automatisch. Ich muss ja nicht mal dann was Neues machen. Aber wenn ich eben eine Wirecard habe, dann kann ich nicht liegen lassen und denken, so, ja, kommt schon wieder. Nee, kommt nicht wieder. Also deswegen, wer Einzelaktien hat, der muss natürlich in dieser Welt, wo so viel so schnell disruptiert wird und auf einmal sich Märkte über Nacht, wo einfach alles neu gepreist wird, so SAP Software, wow, weiß ich nicht, und auf einmal so, oh, Anthropic hat ein neues KI-Modell, das könnten Unternehmen ja jetzt auch irgendwie einsetzen, brauchen die noch so viel SAP und so weiter, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich den FTSE All World habe, ist mir doch egal, ob SAP jetzt das macht und irgendwann kommt Anthropic hoffentlich auch an die Börse und dann habe ich die auch mit, schön und fertig. Und deswegen, das ist ein Unterschied. Liegen lassen nur für breit gestreute Produkte. Und wenn ich einen ETF habe, habe ich auch ein passives. Da muss ich ja nicht gucken, wenn ich jetzt einen aktiv gemanagten Fonds habe, oh, der Fondsmanager hat gewechselt. Da muss ich jetzt mal gucken, kann der Neue das eigentlich auch noch? Also das ist auch noch der Vorteil von einem passiven, wo wirklich stumpf nach irgendeiner Regel das gemacht wird und wo nicht noch jemand sitzt und sich Gedanken macht, was er jetzt kauft und was er nicht kauft und so weiter.
Ja, was ich total spannend finde, ist, das ist ja tatsächlich gerade in finanzieller Angelegenheit besonders schwer zu sein scheint, sich selbst effektiv selbst zu führen. Dass es also wirklich solche Automatismen und Standards braucht über irgendwelche Tools, die mich daran unterstützen, nicht emotionsbasiert zu handeln.
Ja, da hast du völlig recht. Angst und Gier sind deine größten Feinde an der Börse. Dass du in guten Phasen aber sagst, oh, das ist jetzt gut gegangen, jetzt muss ich noch mehr Geld. Also das ist so ein Basisinvestment. Oh, jetzt habe ich ein Basisinvestment. Das läuft 5% oder 8%. Das ist mir zu langweilig. Verkaufe ich und versuche alles in Einzelnen. Das ist ein Riesenproblem. Aber ja, ein Kollege hat beispielsweise sein Basisinvestment bei einem Anbieter, der sehr teuer ist und weiß, wenn er das jetzt da verkaufen will, dann müsste so hohe Gebühren zahlen. Wenn er damit glücklich wird und klarkommt, sage ich, ja bitte, mach das, wenn du dann halt einfach mehr die Füße stillhältst. Also jeder muss halt gucken, das weiß ja jeder auch, aber für sowas anfällig. Ich beispielsweise aus dem Osten komme, falle auf jedes Sonderangebot rein. Jetzt habe ich diese ganzen Apps von den Supermärkten und die tracken natürlich genau, was ich immer kaufe, und dann kriege ich immer so individualisiert, oh, kauf doch mal das und das, und jetzt haben wir mittlerweile so einen riesen Pesto-Vorrat zu Hause. Meine Frau denkt, der Typ, der tickt nicht mehr richtig. Also klar, wenn du das weißt, musst du halt irgendwann beim Pesto-Vorrat, irgendwann wird es gut, wird es schlecht, weil es irgendwie abläuft. Aber an der Börse kostet es halt. Dann musst du halt gucken, dass du da halt nicht drauf reinfällst. So viel Selbstreflexion sollte jeder haben, das festzustellen, ob man dafür anfällig ist. Und wenn man nicht diszipliniert ist, muss man es halt irgendwie über verschiedene Konten oder so lösen.
Hm. Und wie ist das? Gibt es auch so eine Art Entwicklungsplan? Also angenommen, ich bin deinen Ratschlägen gefolgt, habe mich als beginnender Sparer oder Sparerin diszipliniert, habe 50, 100 Euro in den MSCI World gelegt und bin jetzt an einem Punkt, vielleicht habe ich 10.000 Euro jetzt quasi angespart. Jetzt denke ich mir vielleicht auch, ich habe jetzt ein gewisses Vertrauen in die Technologie beziehungsweise eben in das Thema Aktien und würde jetzt aber auch gerne noch ein bisschen progressiver vorgehen. Was würdest du jemandem raten, der sagt, ich habe jetzt 10.000, ich würde gerne jetzt noch ein bisschen mehr experimentieren, trotzdem noch so ein mittleres Risiko, bin ich bereit, aber vielleicht auch mehr Upside auf der anderen Seite. Was wäre so der nächste Schritt, den du anraten würdest?
Ich würde erstmal einen Kassensturz machen und überlegen, ich kann eine Risikofreude haben, aber ich muss es ja auch irgendwie darstellen können an Risikobudget, so würde ich das jetzt mal nennen. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Du willst fürs Alter sparen und du weißt, ich kriege irgendwann eine Rente von X, brauche aber Einkommen Y. So, das kann man ja heute mit den Renteninformationen, also wer staatliche Rente hat, ob man dem glaubt, egal, aber auf jeden Fall hat man eine Idee, was man später mal hat, dann kann man überlegen, wie viel brauche ich noch im Alter? Und dann kann ich mir einfach ausrechnen, okay, ich brauche im Alter noch, weiß ich nicht, im Monat ein Tausender drauf und dann muss man das noch in der Inflation anpassen, damit man irgendwie weiß, wie viel. Und dann muss ich überlegen, wie viel muss ich ansparen, dass ich aus dem Angesparten dann irgendwann mir ein Tausender zusätzlich gönnen kann. So. Und wenn ich das mit meinen Investments schon abgedeckt habe und dann habe ich trotzdem noch Geld übrig zum Heu, dann kann ich überhaupt zocken. Wenn ich aber jetzt weiß, ich habe nur sehr wenig und brauche dieses wenige Geld und muss das irgendwie für meine Altersvorsorge zurückgeben, dann kann ich mir das eigentlich nicht erlauben, was du sagst. Und ich sage, oh, jetzt muss es progressiver sein und so weiter. Weil in der Regel, wenn ich mir Kollegen angucke oder so, die sich auskennen, am Ende ist es, wenn du gut investierst, schaffst du ganz selten nur den Index zu schlagen oder hast mal Jahre, wo das gelingt, hast aber dann wieder Jahre, wo es nicht gelingt und so weiter. Also insofern...
Also auch was Einzelaktien angeht?
Ja, wenn du Einzelaktien machst, im Zweifelsfall hast du viel mehr Aufwand. Wer da Lust dran hat und wer an Einzelaktien Spaß hat und wer sieht, ey, es geht hoch und es geht runter und so ein bisschen, will ich ja niemandem nehmen. Nur ich muss es mir leisten können. So, dass wenn ich mir jetzt das Gesamtgebilde angucke und weiß, okay, im Alter brauche ich die und die Kohle, die und die Summe muss ich dafür zusammenkriegen, damit ich mir das dann auszahlen kann. Und dafür muss ich im Monat so und so viel anlegen. Kann man alles über zinsenberechnen.de, kann man wirklich alle Parameter eingeben, kann sich das überlegen, wie viel muss man anlegen, damit man auf die Summe kommt, wie viel muss ich dann auszahlen und so weiter. Das funktioniert ja alles. Und wenn ich jetzt noch Geld übrig habe, dann kann ich mir das leisten und dann kann ich so anfangen, klar. Aber wenn ich es mir nicht leisten kann, würde ich es nicht machen. Mhm. Also muss ich es wirklich leisten können. Und dann kann man überlegen, kriege ich irgendwie da noch andere Einnahmen rein. Aber ein Risiko, Freude, da muss man auch das Budget für haben. Wenn man es nicht hat, dann würde ich davon eher abraten, weil man dann nicht mehr investiert, sondern eben spekuliert. Und Spekulation kann aufgehen und man kann dann noch mehr im Alter Reichtum haben, kann aber auch schiefgehen. Und schiefgehen finde ich immer schwierig.
Mindful Moment. Und bist du ein risikofreudiger Typ? Diese Frage hören wir beim Thema Geldanlage so oft. Holger hat uns gerade aber eine völlig neue Perspektive geschenkt, nämlich dass Risikofreude keine Charakterfrage, sondern das Ergebnis einer ganz klaren Rechnung ist. Es geht nicht darum, was du dich traust, sondern was du dir leisten kannst. Erst wenn die Basis für deine Zukunft gesichert ist, beginnt der Raum für das Spiel mit Einzelaktien. Lass uns diesen Gedanken doch einmal nutzen, um deine finanzielle Landkarte zu zeichnen. Denk einmal an dein Leben im Alter. Vergiss für einen Moment die genauen Zahlen. Welches Gefühl möchtest du haben? Geht es dir um Sicherheit? Um Freiheit? Um Genuss? Was bedeutet das konkret für deinen Lebensstil? Wie möchtest du leben und was möchtest du erleben? Wenn du dieses Zielbild mal ganz klar vor Augen hast, welche Summe bräuchte es dafür eigentlich? Hier helfen auch Online-Rechner super weiter, um eine Vorstellung in eine ganz konkrete Zahl zu übersetzen. Welcher monatliche Sparbetrag in vergleichsweise sichere Anlagen wie ETFs wäre denn dann nötig, um diese Basis zu schaffen und dich wirklich sicher zu fühlen? Und jetzt der entscheidende Punkt. Gibt es eine Lücke zwischen dem, was du für deine Sicherheit sparen solltest, und dem, was du insgesamt sparen kannst oder möchtest? Genau diese Lücke ist dein persönlicher Spielraum. Das ist das Kapital, mit dem du bewusst ins Risiko gehen kannst. Nicht, weil du ein Zocker bist, sondern weil du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und das ist der Unterschied zwischen blindem Wagnis und ganz kalkuliertem Mut.
Also angenommen, ich habe meine regelmäßige Altersvorsorge und ich erbe 10.000 oder 20.000 Euro von der Oma.
Ja. So. Oh, sehr
und die möchte ich jetzt gerne ein bisschen spekulativer einsetzen. Was wäre da dein Rat?
Also ich würde mich fragen, habe ich in irgendeinem Gebiet eine besondere Expertise? Du musst ja immer sagen, du gegen den Markt. Also wenn ich jetzt Einzelaktien kaufe, muss ich ja immer mich fragen, warum finde ich die unterbewertet und der Markt sieht das nicht so. Und du musst ja immer sehen, es sind ja jeden Tag Millionen von Menschen, die Geld einsetzen, die irgendwie sämtliche Informationen haben. Dann hast du noch ein paar Hedgefonds, die mitmachen. Dann hast du noch irgendwelche anderen. Und die investieren ja auch in die Aktie und die denken ja auch, was mit der Aktie ist. Und ich muss ja die Idee haben, warum sind die falsch? Oder warum sehen die was, was ich nicht? Und wenn ich jetzt irgendwie im Pharmabereich tätig bin und denke mir so, oh, Biotech, da kenne ich mich gut aus, oh, da sehe ich, da ist ein Präparat in Phase 3 und ich kann das besser abschätzen, dass es irgendwie durchkommt und es funktioniert, dann kann ich das ja machen. Und natürlich kann ich auch aus Freude machen, dass ich Spaß habe und einen Börsenbrief abonniert habe und mir das angucke und so weiter. Aber du musst immer wissen, wenn du was Einzelaktie machst, dass du gegen den Markt irgendwie dich immer stellst. Oder du sagst, ich habe so viel Geld, dass ich halt keinen Index vorkaufe, sondern dass ich mir ein Depot einzeln selbst zusammenstelle. Aber da muss man schon sehr viel Geld haben, sehr viel Zeit haben. Wenn man es so macht, wie du jetzt sagst, du sagst, ich habe jetzt meine Basisinvestments und ich will ein bisschen noch spekulieren oder ein bisschen, dann würde ich mir als erstes angucken, in welchen Gebieten kenne ich mich besser aus oder kenne ich mich gut aus, wo habe ich eine gewisse Konfidenz und dann würde ich da einfach mal Einzelaktien. Das Schöne ist ja, man kann ja für eine niedrige Gebühr Einzelaktien kaufen und muss ja nicht sofort jede Aktie. Früher musste man ja mindestens, würde ich mal sagen, 1.000 Euro mitbringen, damit es sich mit den Gebühren gelohnt hat. Heute kann man ja auch viel günstiger das machen. Also insofern kann man auch da klein anfangen und wenn man dann feststellt, ach, ich scheine da irgendwie kein gutes Händchen zu haben, vielleicht hat man das ja, dann würde ich sagen, you're welcome, bitte mach's. Aber ich muss mich fragen, warum weiß ich da was mehr oder besser als die anderen, die alle da was haben schon. Und wenn ich Insider-Informationen habe, dann darf ich das ja gar nicht nutzen, dann ist es ja sogar verboten. Also das wäre sogar eine Sache, wo ich nicht mitmachen darf. Und wenn ich andere Informationen habe, weil ich einfach klüger bin oder mehr Knowledge habe, was die Branche anbetrifft, probiere es einfach aus.
Aber warum muss ich klüger als der Markt sein? Also warum muss ich, um erfolgreich zu investieren, warum ist es eine Grundvoraussetzung, klüger als der Markt zu sein?
Wenn du jetzt einzelne Aktien jetzt kaufst, also du hast ja, weiß ich nicht, in MSCI World hast du 1500 Aktien drin. So, und die sind gewichtet und so. Da machst du ja, sagst du nicht klüger als der Markt, sondern du sagst, ich kaufe den Gesamtmarkt. Wenn du aber sagst, ich nehme eine Nokia beispielsweise und ich denke, Mensch, Nokia, die haben zusammen jetzt mit Nvidia, machen die was Tolles und dies, dann muss ich ja eine Idee haben und muss sagen, ich glaube, die haben ein Comeback, weil die jetzt ein ganz tolles mobiles KI anbieten und KI on the Edge und weiß der Teufel was, kann ich mir natürlich sagen. Aber das sehen die anderen ja auch. Also jeder sieht ja Nokia, die machen da was mit Nvidia zusammen und so. Die Information hat ja jeder. Und jetzt muss ich mir überlegen, ist das schon alles im Preis drin, was ja normalerweise der Fall ist, oder sieht der Markt irgendwas nicht? Und deswegen muss ich glücklicher, wenn ich mir eine Einzelaktie kaufe.
Also es geht letztendlich darum, den Index zu schlagen. Immer ja, dann, wenn ich den Index schlagen möchte, muss ich quasi klüger sein.
Natürlich,
als der
Markt. Klar.
Das ist das,
weil wenn ich den Index schlage, muss jemand anders auf der Gegenseite muss schlechter sein. Also am Ende ist ja alles der Markt. So. Und wenn ich jetzt meine, ich bin da besser oder ich kann das, dann musst du halt irgendwas haben. Du kannst Intuition haben. Man, viele haben so eine Bauernschleue, die sagen, das ist günstig. Aber da muss jeder selbst sich fragen, was er da hat. Manche haben einfach Spaß dran, einzelne Aktien zu haben. Für die ist es Lehrgeld in Anführungsstrichen und die machen das gerne, weil sie was dabei lernen wollen. Ich mache auch viele Sachen, wo ich einfach denke, gucke ich mal, investiere da mit relativ kleinem Geld. Ich habe da meine Freude dran, aber habe ich da immer eine Outperformance? Nee. Mhm. Und daran sehe ich halt, wenn ich jetzt nur mit Einzelaktien was machen würde, das wäre nichts, was ich jemandem raten könnte. Und ich gucke mir jeden Tag den Markt an. Und dann sieht man halt, dass man nicht unbedingt besser als der Markt ist.
Was ist mit anderen Asset-Klassen? Also früher gab es mal die 60-40-Formel, 60% Aktien, 40% Anleihen. Ich habe die Anleihen nie verstanden. Jetzt ist es ja eher 60-20-20, was ich gelernt habe. Also 60% Aktien, 20% Anleihen, 20% Edelmetalle.
Ach gut, aber Edelmetall 20 ist schon sehr viel.
Ja.
Das würde ich nie machen. Das wäre mir schon zu viel, aber du hast recht. Naja, Anleihen ist natürlich immer noch ein Risikopuffer, weil Anleihen nicht so viel verlieren. Aber Anleihen haben auch nicht so ein Upside. Also ich kann mit Anleihen nichts anfangen, muss ich ehrlich gestehen. Anleihen sind ja einfach nur, da weiß man ja von vornherein, was ist das maximale Outcome. Also ich weiß immer von vornherein, also weiß ich nicht, entweder kaufe ich eine Anleihe direkt, wenn sie ausgegeben wird, da steht ein Coupon drauf, weiß ich nicht, 4% pro Jahr. Und dann weiß ich, mein maximale Sache ist 4% pro Jahr und dann kriege ich irgendwann meinen Einsatz wieder zurück und fertig. Und wenn ich eine Anleihe kaufe, die jetzt vielleicht auf dem Weg gefallen ist, weil irgendwas passiert ist, weiß ich auch, mein maximales Ding ist der Coupon, der draufsteht, also die jährliche Zinszahlung plus der Kursgewinn, wenn sie unter Par, also wenn sie unter 100%. Das weiß ich von vornherein. Mich langweilt das, gebe ich zu. Und wenn ich Risiko streuen wollte, würde ich halt einfach Tagesgeld nehmen. Würde ich als stabilisierenden Parameter einfach, also wenn du sagst, ich habe keine 100% Aktienquote, habe ich keinen Bock drauf, dann nimmst du halt einfach einen Teil Tagesgeld, da kriegst du 2-2,5% derzeit und eben noch ein bisschen Edelmetall und wer noch ein bisschen Krypto will, bitte auch das. Und dann hat man da, finde ich, eine gute Streuung. Aber Anleihen, ich komme aus der DDR, da hat man ja einen Staatsbankrott erlebt und daher weiß ich ja, wie das ist. Und ich weiß auch, dass Staaten, das sieht man ja auch jetzt wieder in der Bundesrepublik, mit Geld nicht so gut umgehen können. Und alle machen gerade Schulden. Die ganze Welt muss irgendwie sich wieder hochrüsten. Also muss noch mehr Schulden gemacht werden. Wir müssen investieren. Und da weiß ich, dass tendenziell immer mehr Schulden der Welt sind. Und immer mehr Schulden heißt ja, die müssen ja finanziert werden. Und das wird über Anleihen gemacht. Und das heißt dann, dass Anleihen tendenziell die Kurse sinken werden und die Zinsen steigen werden. Und wenn ich jetzt was kaufe, dann muss ich mal genau wissen, wenn ich eine Festverzinsung hier habe und die zu 2% kaufe und jetzt auf einmal passiert, dass der Gesamtmarkt auf einmal auf 3% geht, habe ich ja meine 2% noch für 10 Jahre gekauft und dann muss natürlich der Kurs der Anleihe fallen. Deswegen ist immer Zinsen und Kurse gehen immer in die gegengesetzte Richtung. Das muss man halt immer bei Anleihen wissen. Und deswegen haben auch Anleihen in den letzten Jahren seit der ganzen Zinswende 2021 auch keine gute Rendite gemacht. Deswegen, ich kann mit Anleihen nicht so viel anfangen, aber ich kann verstehen, wenn man irgendwie mehr Risiko streuen wollte, dann würde man halt einfach andere Anlageklassen wie Tagesgeld, Edelmetalle und vielleicht noch ein bisschen Rohstoffe, dann hat man auch was, was nicht mit Aktien unbedingt korreliert. Das wäre so meine Idee, aber ich kann verstehen dein Misstrauen gegenüber Anleihen. Aber das rührt auch daher, dass ich halt einfach immer schon so ein Staatsmisstrauen habe. Wenn man im Osten groß geworden ist und hat man das ja quasi mitbekommen, dass man da kritisch
sein muss. Es gibt ja auch Unternehmensanleihen. Jetzt können Unternehmen auch pleite gehen, aber Unternehmensanleihen, ich meine, Amazon hat jetzt eine rausgegeben, wie viel, 100?
Nee, Google hat die 100-jährige.
Google hat die 100-jährige Anleihe rausgegeben. Genau, und mit einem besseren Coupon, als mancher Staat sich verschulden könnte.
Ja, also müssen sie ja. Also ich meine, Unternehmen sind ja immer ein bisschen risikoreich, deswegen muss man immer einen gewissen Aufschlag zahlen. Unternehmensanleihen ja, aber weiß ich nicht. Funktioniert aber nach gleichen Mechanik. Wenn der Marktzins steigt, da kann Google so cool sein, wie sie sind. Oder auch immer die Bonität von Google weiter steigen oder sonst was. Die Anleihen werden sich trotzdem wie der Gesamtmarkt verhalten. Mhm. Die werden vielleicht ein bisschen besser sich verhalten, weil dann die Aufschläge gegenüber Staatsanleihen niedriger werden. Aber du kannst damit, weiß ich nicht, ich würde vermuten, das ist mir, was Anleihen anbetrifft, zu wenig Rendite für zu viel Risiko in meinen Augen. Und ich glaube schon, dass Inflation steigen wird die nächsten Jahre. Ich glaube schon, dass die Zinsen tendenziell weiter steigen werden. Und dann hast du halt automatisch mit den Sachen, die du jetzt kaufst, machst du halt tendenziell Kursverluste. Und ob du das dann ausgleichen kannst über die Coupons, die da draufstehen, ich weiß es nicht.
Schwierig.
Ja, ja, schwierig. Ja. Aber das ist jetzt schon sehr speziell. Ja, ja. Also wenn man Anleihen, das ist schon mal ein ganz eigenes Thema. Diese 60-40-Regel würde ich nicht machen.
Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Kai kommt gleich mit der Abschlussfrage noch, aber ich würde eins noch vorne wegschicken. Wir können natürlich nicht die gesamte Welt von Aktien hier erkunden, aber es gibt den Holger und seine Kolleginnen jeden Tag, 6 Tage die Woche zu hören bei Alles auf Aktien. Kann ich sehr empfehlen. Und es gibt dich ja sogar noch mit dem, Kai hat es bei der Eingangs gesagt, mit dem Dietmar Deffner 2x in der Woche, Dienstag und Freitag beziehungsweise Samstag.
Freitag im Fernsehen und Samstag
genau,
dann
zu hören. Genau. Genau, also da gibt es noch ganz viel Holger Czapitz und Kolleginnen.
Und ich glaube, was wichtig ist und warum ich auch jedem sagen würde, beschäftigt euch damit, weil man einfach mit offeneren Augen durchs Leben geht, wenn man Aktien hat. Und wer Aktien hat und die Mechanik versteht und auch weiß, was ein Gewinn ist, wie sich Gewinne verändern, wenn man sieht, Lohnquote, Gewinnquote, wenn man sieht, dass tendenziell Kapital besser verzinst wird als der eigene Job, dann weiß man, oh, dann muss ich wohl lieber auch Aktien haben. Dann geht man auch eher mal zum Chef und denkt sich, meine Gehalte. Also Leute, die durch die Welt gehen und sagen, nee, also von Aktien, Börse, Wirtschaft verstehe ich nichts. Und das war ja früher mal so ein, oh, guck mal, das kann ich mir leisten. Oh, das war ja so intellektuellen Sprech. Ich sage es einfach dumm. Das ist wirklich dumm, weil das ist, Ich glaube, die Leute werden, klar, die haben vielleicht noch ein Erbe, das kann man noch einmal ein paar Generationen weitermachen, aber irgendwann, man muss in dieser Welt ein gewisses Wirtschaftswissen haben und das kriegt man am ehesten, wenn man selbst Aktien hat. Und da wird man sich auch persönlich viel mehr drum kümmern. Man wird auch selbst cleverer, was so Alltagssachen anbetrifft. Und deswegen würde ich jedem nur raten, allein schon aus diesem Aspekt, sich selbst ein paar Aktien zuzulegen, also eben diese breitstreuenden ETFs. Klar, MSCI World ist irgendwie so ein Begriff, den man nicht so anfassen kann und wo man nicht, aber trotzdem guckt man sich es an und was passiert denn da und so. Ich glaube, man beschäftigt sich automatisch mehr mit der Sache und deswegen sollte man auch vielleicht unsere Podcasts hören oder es gibt auch andere tolle Wirtschaftspodcasts, um eben da auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
Ja, und du hast es gesagt, es ist halt eine Investition in Produktivkapital. Mhm. Ja, und die eigene Produktivkapital in Zeiten von KI ist eben mit einem gewissen Fragezeichen versehen bei allen von
sehr
uns.
Sehr schön formuliert.
Und insofern ist das Produktivkapital in Aktien, ja, das ist zumindest ein bisschen stabiler, weil diese Unternehmen werden weiterhin aller Voraussicht nach Gewinne machen. Und dann partizipiere ich zumindest daran.
Ja, das ist eine Absicherung. Und was ich auch sehe, und das ist das Schöne, viele Leute kapieren ja gar nicht, wie stark die KI ihr Leben verändern wird oder ihre Arbeitswelt. Und wenn ich an der Börse bin und sehe dann Softwareaktien, die eben mal innerhalb von 2-3 Wochen sich halbieren, dann kann ich zwar sagen, klar, die Börse tendiert immer zum Überschießen und ist so ein bisschen manisch-depressiv, mal zu hoch, mal zu niedrig, aber ich sehe, was da passiert und dann kriege ich selbst so ein bisschen mehr Angst. Und was Paranoides hat ja was Vorteilhaftes auch in dieser Welt, dass man sich mal umschaut, denkt so, wo ist mein Job und wo ist meine Idee? Und das kriege ich von der Börse, kriege ich dieses Gefühl sehr schön gespiegelt. Und wenn alle anderen denken, oh, KI ist doch nicht mein Problem, bin ich, wenn ich an der Börse bin, bin ich da näher dran, muss zwar nicht alles für bare Münze nehmen, was da passiert, weil, wie gesagt, Übertreibung ist, aber ich kriege auf jeden Fall, wenn ich so ein bisschen eingeschüchtert werde, ist gar nicht so schlecht und demütig bleibe, dass man sich dann überlegt, oh, muss ich mich ja selbst fortbilden? Muss ich selbst mir mal ein KI-Modell angucken? Muss ich ja selbst mal gucken, was setze ich ein, was setze ich nicht ein? Und ich sehe es ja bei mir selbst auch, dass viele KI-Modelle meinen Job, den ich bisher hatte, total verändern werde. Und jetzt könnte ich sagen so, aber ich kann doch viel schöner schreiben als die KI. Nein, kann ich nicht. Die KI schreibt schöner. Es ist einfach so. So. Und dann sage ich mir, okay, damit habe ich mich abgefunden. Dann muss ich halt die KI besser orchestrieren können und muss was anderes machen können. Die Börse lehrt mich das, dass ich mich zu bewegen habe, dass sonst bin ich nämlich disruptiert. Und das lerne ich halt sehr gut darüber.
So. Ja, und ich glaube, du kannst noch bessere Podcasts machen als die KI. Zumindest habe ich noch keine KI gehört, die so spannende Podcasts macht, wie jetzt zumindest in der letzten Stunde bei uns.
Zum Abschluss, lieber Holger, angenommen, all deine Aufzeichnungen, die du bislang in gewissen Mediatheken vielleicht hinterlassen hast, Artikel, die du geschrieben hast, alles wäre auf einmal weg. Ja, wäre nicht mehr zugänglich und du könntest ab morgen quasi noch eine Message in die Welt senden. Welche wäre das?
Meine Message wäre, nimm dein Leben selbst in die Hand und improvisiere dabei und nimm das Glück und die Zufälle an und sei dafür verantwortlich.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.